Einen wunderschönen guten Morgen und ein sehr herzliches Dankeschön für das herzlich Willkommen. Das ist ist richtig schön, immer für uns bei euch zu sein. Und ja, es ist wie nach Hause kommen, wirklich. Dankeschön dafür. Genau. Kannst du in der Technik das erste Bild machen? Genau, ja. Genau. Also nur ganz kurz. Heike und ich, meine Frau und ich, wir sind Mitarbeiter bei OM seit vielen, vielen Jahren, ausgesendet von dieser Gemeinde. Und das ist sozusagen die Region, für die wir als Regionalleiter verantwortlich sind. Falls im Raum neue Gemeindemitglieder sind oder Besucher oder so, in aller Kürze. Und ich würde gerne ein paar Minuten, also kurz, Viertelstunde, das Wort Gottes mit euch ansehen und dann würden wir eine weitere Viertelstunde etwa erzählen von ein paar, aktuellen Geschichten und Hintergründen von dem, was die Arbeit anbetrifft. Okay? Sehr herzlichen Dank, Thomas, dass du die Worte aus der Apostelgeschichte 19 vorgelesen hast. Ich lese noch einmal ganz langsam vor, okay? Es ist so, wir haben bei uns zu Hause so einen Entdeckerbibelkreis, wo wir Nachbarn einladen. Zumindest bevor wir angefangen haben, waren die zum Teil noch nicht gläubig. Das hat sich geändert, aber was wir normalerweise machen, ist, dass wenn wir den biblischen Text lesen, machen wir das mehr als einmal, zweimal ganz langsam. Weil besonders wenn man fromm groß geworden ist, glaube ich, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass es wie so ein Filter ist, da hört man gar nicht genau hin mehr. Und von daher lese ich gerne langsam und auch, sehr, sehr gründlich vor und ruhig auch mehrmals. Erst einmal, okay, ich frage erstmal noch eine Frage, bevor ich anfange zu lesen. Es geht um eine von den missionarischen Reisen von Paulus, von dem Apostel Paulus. Und ihr wisst, dass wir Missionare sind, von daher alles, was ich erzähle, hat was mit Missionen zu tun, da schämen wir uns auch nicht für, das ist einfach so. Er hat ja eine ganze Reihe von 3-4 Reisen gemacht und ganz, ganz viele Städte besucht und Gemeinden gegründet. Habt ihr so ein Gefühl dafür, wie lange normalerweise so ein Besuch in einer Stadt war? So ganz grob gesagt, was würdet ihr schätzen? Bevor er sozusagen weitergezogen ist und an anderen Stellen dann Gemeinden gegründet hat. Wochen bis Monate wird hier vorgeschlagen, das ist richtig. Also 3 Monate war schon, 3 Monate ist schon viel manchmal. Genau. Die erste Reise zum Beispiel habe ich mal gerechnet, sind glaube ich 7 Stationen und dann auf den Rückweg wieder dieselben Städte besucht. Das sind dann 7 plus 6, sind 13. Also auf jeden Fall. Das war weniger als 2 Jahre, die erste Reise, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. So, das ist so der Durchschnitt etwa. Wer würde jetzt auf Anhieb sofort sagen können, was die längste Reise war? Wie lange die längste, Entschuldigung, nicht die längste Reise, sondern der längste Besuch in einer Stadt war? Das war Ephesus, genau, das heißt, entweder du wusstest schon vorher oder du hast gerade beim Vorlesen aufgepasst. Genau, das waren 2 Jahre, das war länger als sonst, als normal. 3 Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus. Das kann ich jetzt, glaube ich, kontrollieren, wie es weitergeht. Ja, richtig. So, das ist die heutige Türkei, nicht wahr? Und hier ist Ephesus relativ nah am Wasser gebaut. 3 Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus, und das heißt das jüdische Gotteshaus. Da hat eine jüdische Gemeinschaft gelebt außerhalb des Landes und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte sie von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Doch einige von ihnen verschlossen sich dem, was er verkündete, und waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen. Stattdessen redeten sie vor allen Versammelten abfällig über die neue Glaubensrichtung. Ich lese das mal zu Ende. Daraufhin brach Paulus den Kontakt mit ihnen ab, zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, trennte er sich von der jüdischen Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Das tat er volle 2 Jahre lang, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Einfach mal eine Frage, Entschuldigung, dass ich ab und zu Fragen stelle, aber mir gefällt das, wenn ich ein kleines bisschen mitbekomme, dass ihr auch gedanklich mit dabei seid. Irgendwas, was euch auffällt, beziehungsweise da ist etwas, da steht etwas drin, was eigentlich so nicht sein kann fast. Also das ist irgendwie etwas ganz, ganz Komisches steht da drin. Irgendwas, was euch auffällt, was so wirklich einen ins Nachdenken bringen müsste.
Die ganze Bevölkerung.
Dankeschön. Ja, hervorragend. Also, das ist die Provinz Asien. Ich habe versucht, mich ein bisschen schlau zu machen vor einer Weile. Ephesus war die Hauptstadt. Hier irgendwo ist, glaube ich, das heutige Ankara. Also das geht bis über die Hälfte der heutigen Türkei. Von der Küste bis zur anderen Seite sind es etwa 600 Kilometer. Die Gelehrten streiten sich ein bisschen, wie viele Menschen dort gelebt haben. Manche sagen 15 Millionen, 12 Millionen, andere sagen, das ist Quatsch, so viel waren es nicht, sagen 2,5 Millionen. Lass uns sagen 2,5 Millionen. Okay, wir sind auf der vorsichtigen Seite, 2,5 Millionen. So. Und jetzt heißt es hier, zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, trennte sich Paulus von der jüdischen Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Das tat er volle 2 Jahre lang täglich, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Das war in der Stadt. Ich weiß nicht, es gab damals weder Internet, noch Schnellzüge, noch Autos. Es gab im Römischen Reich gute Straßen. Das ist eine von den großen, wie soll man sagen, Faktoren, die zum schnellen Ausbreitung des Evangeliums geführt hat. Aber trotzdem ein riesengroßer Bereich. Wie soll man sagen, wie kann man sich das erklären, dass Paulus nach 2 Jahren täglicher Lehre in einer Halle, in einer Stadt, sagen kann, die ganze Provinz Asien, 2,5 Millionen Leute, sowohl Juden als auch Nichtjuden, haben bis zum Ende dieser Zeit das Evangelium gehört. Mein Mathe-Leistungskurs gehabt, ich mag rechnen. Also wenn man jetzt sagt, dass der Paulus in dieser Halle jeden Tag 50 Leute hatte, und zwar nicht jeden Tag dieselben, sondern jeden Tag eine andere Gruppe, jedes 50 neue, dann komme ich auf 36.500 Leute, die seine Botschaft gehört haben nach 2 Jahren. Das ist natürlich völlig unrealistisch, dass immer andere Leute gekommen sind, aber trotzdem, wenn man das annimmt, dann waren das 36.000 und ein paar. Das ist noch ziemlich weit entfernt. Das ist ein 70stel von 2,5 Millionen. Irgendwas passt da nicht wahr? Es war offensichtlich ansteckend, ganz genau. Das war eine lokale Pandemie. Ja. Also die einzige Erklärung dafür ist einfach, dass eben Paulus nicht der einzigste riesengroße Lehrer und die zentrale Person war, die alles bewirkt hat, sondern dass sich das von Mann zu Mann und zu Frau verbreitet hat, nicht wahr? Und zwar, wenn Leute zum Glauben gekommen sind, sehr schnell. Das ist die einzigste Erklärung, die man aus dem Text schließen kann. Und ich muss sagen, ich finde es manchmal besorgniserregend, wie sehr wir uns auf zum Beispiel jemanden wie mich, der jetzt hier vorne steht, mal gerade konzentrieren. Und der Gottesdienst, also wenn er sich alles nur auf die eine Person konzentriert, der jetzt irgendwie verantwortlich mal gerade ist zu predigen. Ich habe den Verdacht, dass es zum Teil auch mit dem evangelischen Traditionen, einer ungesunden evangelischen Tradition zu tun hat, von Luther her, dass alles sich auf die Predigt konzentriert. Die ist wichtig, völlig, völlig ohne Zweifel die Lehre, die Predigt ist total wichtig, aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, die auch ganz wichtig sind. Zum Beispiel die ganz, ganz normalen Gemeindemitglieder, die Sachen weitertragen oder selbst Leute, die noch gar nicht gläubig geworden sind oder ganz, ganz frisch im Glauben sind. Ganz jung, ganz neu, vielleicht noch nicht allzu theologisch bewandert. Die zum Glauben gekommen sind durch in dieser Halle vom Tyrannus, das waren zum Teil Juden. Ich meine, er ist ja von der jüdischen Synagoge umgezogen sozusagen in die Halle vom Tyrannus und da heißt es, da sind schon einige Gläubige mitgekommen. Da waren schon einige zum Glauben gekommen. Das waren Juden. Dann kommen dazu die normalen Heiden da aus der Umgebung. Das ist eine gemischte Gemeinde, übrigens eine ziemlich erstaunliche Sache von Anfang an. Und die zusammen, das heißt, die Juden hatten viel theologisch-biblischen Hintergrund wahrscheinlich. Ich vermute mal, die Mehrheit der Heidenchristen hatten überhaupt keinen großen Hintergrund. Und es lässt sich nicht anders erklären, als dass viele von denen, ich will nicht jetzt bewusst sagen alle von denen, aber sehr, sehr viele von denen sehr bewusst die Botschaft weitergetragen haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Heute haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten mit dem Internet. Damals ging das nicht. Das heißt, es muss ein persönliches Gespräch gewesen sein. Ich erkläre hier keine hochkomplizierte Strategie oder biblische Lehre. Ich will einfach nur unsere Augen öffnen für eine ganz, ganz simple Wahrheit. Und einfach euch darum, wie soll man sagen, dazu ermutigen, zu überlegen, welche Verantwortung ihr, jeder Einzelne von euch habt. Ihr wisst, dass wir in der Gemeindegründungsarbeit von Muslimen in der arabischen Welt und einschließlich jetzt in letzter Zeit auch in Somalia verantwortlich sind. So genau, das gehört jetzt auch noch neu dazu. Das sind alles Leute, die wirklich keine große Freundegeschichte haben. Die haben nicht den Vorteil gehabt, den, was weiß ich zum Beispiel gehabt habe, mit einer gläubigen Familie groß zu werden und von klein auf die biblischen Geschichten zu hören. Das hatten die alle nicht. Wir kommen gerade zurück von einer 10-tägigen Zeit mit somalischen jungen Gläubigen, die zum Teil erst vor sehr, sehr kurzer Zeit zum Glauben gekommen sind und haben investiert in sie mit dem einen Ziel, dass jeder von ihnen zum Evangelisten und Gemeindegründer wird, in dort, wo sie herkommen. Und das geht. Und das, ich kann mich erinnern, also zum Beispiel hier in Ägypten, oben in Kairo, haben wir ein Team, das ist so eins von den Teams, wie soll man sagen, wo wir richtig stolz drauf sind, das sind Flüchtlinge, allesamt Flüchtlinge, die aus dem Krieg im Sudan geflohen sind. Einer, der einen christlichen Hintergrund hat, drei, die einen muslimischen Hintergrund haben. Alle, gerade die vom muslimischen Hintergrund, sehr jung im Glauben. Die haben angefangen, dort evangelistisch zu arbeiten. Nur einer von denen kriegt ein bisschen Geld von uns. Sozusagen die anderen haben einen ganz normalen Beruf. Und innerhalb der letzten 4-5 Jahre haben sie 90 Gemeinden gegründet. 4 junge Kerle, Hausgemeinden. Das ist jetzt im letzten Jahr, ich habe gerade mit denen gesprochen, im letzten Jahr alleine ist es von gut 50 auf 90 gewachsen. Das sind allesamt Flüchtlinge, die noch nicht mal aus dem Land rauskommen. Ich kann die noch nicht mal besuchen, weil wir nicht rein können ins Land. Also das sind ganz, ganz einfache Leute, ohne muslimischen Hintergrund, ohne riesengroße theologische Ausbildung, natürlich mit Anleitung und Coaching und Mentoring von unserer Seite her, aber Leute, die einfach gehorsam sind und das umsetzen, was sie lesen und hören. Und das ist die große Kraft der Gemeinde Jesu Christi. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Eine andere, einfach eine Beobachtung. Die erste Reise von Paulus, die erste Missionsreise. Ich weiß, ich habe jetzt keine Landkarte davon, wenn ihr euch daran erinnert. Er ist erstmal von Antiochien, wo er gewohnt hat, auf die Insel Zypern, hat dort missionarisch gearbeitet, dann rüber in die heutige Türkei. Und dann ist das sozusagen so ein großes Zickzack, die Reise von ihm, 4-5 Städte etwa. Und dann kehrt er die gleiche Reise wieder zurück, um wieder nach Hause zu fahren. Gleich sozusagen Stadt nach Stadt nach Stadt geht er wieder zurück, bis er dann zum Hafen kommt und wieder zurück nach Antiochia fährt. So. Das alles zusammen, die ganze Reise, hat weniger als 2 Jahre gedauert. 1/3, glaube ich. Und er kommt an der letzten Stadt an und dann heißt es, auf dem Rückweg setzt er in jeder Stadt unter denen, die zum Glauben gekommen sind, Älteste ein. Die müssen also vom heidnischen Hintergrund gekommen, hatten extrem wenig biblisch-theologische Ausbildung und waren vielleicht 3, 4 Monate oder 5 oder 6, 7 Monate gläubig und werden eingesetzt zu Ältesten. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht darauf achten sollten, was die Qualität von den Ältesten ist, aber das war schon mutig, oder? Ich meine, er hatte auch keine andere Wahl, ehrlich gesagt. Da waren noch keine anderen, aber das ist das, was ich beobachte und was auch sich durchzieht durch die Geschichten von der Apostelgeschichte. Damit möchte ich uns ermutigen, dass wir Vertrauen setzen in Leute, die ganz frisch zum Glauben gekommen sind. Normalerweise, wenn Leute 2 Jahre zum Glauben gekommen, also 2 Jahre im Glauben sind, haben sie vergessen, wie man mit Ungläubigen redet. Und dann wird es immer schwieriger. Genau. Das ist gemeint als eine Ermutigung für jeden von euch, die ihr jetzt zum Beispiel keine ewig lange theologische Ausbildung habt. Damit will ich überhaupt nicht Theologie schlecht reden. Ich habe selber 7 Jahre damit verbracht, zu studieren. Und ich glaube, wir brauchen solche Leute in der Gemeinde auf jeden Fall. Aber das ist nicht die Voraussetzung dafür, Gottes Wort weiterzugeben. Und dann geht die Geschichte weiter. Danke, dass du, Thomas, das so weitergelesen hast. Dann passieren noch ganz, ganz erstaunliche Sachen hinterher. Und ich wollte auch noch mal eine Beobachtung weitergeben von dem, was danach passiert. Das heißt, erstmal heißt es, Paulus lehrt in dieser Halle von Tyrannus 2 Jahre lang, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Eine ganz, ganz erstaunliche Aussage, wie ich versucht habe gerade zu erklären, die eigentlich radikaler ist. Da liest man drüber hinweg, ohne es zu merken, nicht wahr? So, dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Jetzt kommt ehrlich gesagt eine Beschreibung von Sachen, die für einen modernen Menschen gar nicht so leicht zu schlucken sind. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte, oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden. Und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Und dann geht es weiter und geht vor allem weiter mit dem letzten Teil, mit den bösen Geistern. Und dann kommt diese Geschichte von ein paar jüdischen Geisterbeschwörern, die sozusagen Paulus und seine Lehre benutzten, so fast wie Akakadraba, die haben dann sozusagen gesagt, im Namen von, und haben dann in seinem Namen böse Geister ausgetrieben. Das ging irgendwann schief, richtig schief. Der Mensch, die bösen Geister ausgetrieben haben, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle, schlug sie zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nichtjuden. Alle wurden von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn, für seine Größe. Und jetzt kommt etwas, was ich ganz erstaunlich finde, auch für diese junge Gemeinde. Das waren junge Gläubige, die nicht lange gläubig waren. Und etwas, was eigentlich normal sein sollte, aber was wir, glaube ich, als Fromme auch oft vergessen. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Das heißt, sie haben gemerkt, irgendwas von unserer Vergangenheit geht vollkommen in die falsche Richtung. Das war richtig zu allertiefst böse und ist bei Gott verhasst. Und sie stellen sich öffentlich hin und sagen, das haben wir gemacht, das geht gar nicht mehr. Zahlreiche Nachfolger Christi, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Ich habe nachgeschlagen, ein Silberdrachmen war normalerweise ein Tageslohn. Also das geht, ich weiß nicht, wie man das am besten umrechnen kann, aber das ist eine unfassbar riesengroße Summe. Man hätte auch sagen können, ich verkaufe die Bücher, dann kann ich wenigstens mein Geld behalten und man hätte alles ruhig machen können, aber die Reaktion von diesen ersten Christen war radikal. Die haben gewusst und gemerkt, das ist jetzt eine Sache, da kann ich nicht, wie soll man sagen, so halb machen, da muss ich einen radikalen Schritt machen. Etwas verbrennen ist der radikalste Schritt, den man machen kann, nicht wahr? Das heißt, ich will damit nichts mehr und nie wieder etwas mit zu tun haben, das ist aus meinem Leben raus. Fertig. Und das haben sie gemacht. Sie verbrannten die Bücher. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Und dann die Zusammenfassung, der letzte Vers, das alles, also sowohl, was wir am Anfang gehört hatten von Paulus, als auch das, was wir von diesen Söhnen des Skephas gelesen haben, die versucht haben, im Namen von Paulus böse Geister auszutreiben, als auch das, was diese Christen gemacht haben mit ihren Zauberbüchern, das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Das heißt, die Lehre war wichtig, ganz bestimmt. Tägliche Lehre, ich weiß gar nicht, wie Paulus das gemacht hat, jeden Tag, 2 Jahre lang, über 700 Mal. Genau, die Lehre war wichtig. Das Weitertragen dieser Lehre durch die, die angerührt wurden, wahrscheinlich noch bevor sie zum Glauben gekommen sind, die war wichtig. Zu sehen, wie Gott wirkt, auch bei denen, die ihn seinen Namen auf eine ungute Art und Weise benutzen, das war wichtig. Und die sehr öffentliche und sehr krasse Buße und Umkehr von diesen ersten Gläubigen war wichtig. Die hatte Kraft. Die trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss nahm. Diese ganze Dynamik, dass jemand etwas versteht vom Wort Gottes her und dann es umsetzt, beziehungsweise die Konsequenzen daraus zieht. Das heißt für mein Leben 1, 2, 3. Und das muss ich in meinem Leben, zeigen. Das ist eigentlich etwas ganz Simples, aber was wir, glaube ich, besonders in traditionell frommen Gemeinden über die Zeit vergessen. Oder man hört ganz, ganz viel und es hat oft relativ wenig mit dem Leben zu tun. Wir sind gerettet, so wie wir sind. Auch wenn wir bestimmte Dinge und Sünden und Schwächen immer weiter schleppen und wir sind gerettet, völlig ohne Zweifel. Aber das veränderte Leben, das sichtbar veränderte Leben hat eine riesengroße Kraft, eine Macht, die dazu führt, dass die Umgebung sieht, was passiert. Leute sind nicht doof, Leute sehen sehr, sehr wohl, was passiert. Und es hat eine riesengroße verändernde Kraft in der ganzen Umgebung. Ich würde einfach ganz gerne euch ermutigen, für eine einzige Minute mal kurz still zu werden und so, dass jeder erstmal persönlich sich überlegt, gibt es irgendwas, von dem ich weiß, vielleicht nicht so krass wie diese Zauberbücher, aber ich weiß seit Jahren, da muss ich eigentlich mit aufhören, da muss ich etwas verändern, da muss ich etwas vor Gott tragen, es verbrennen sozusagen und völlig neu anfangen. Wenn es etwas gibt, lass uns einfach eine halbe Minute Zeit nehmen und dann vielleicht noch eine halbe Minute einfach das vor Gott bringen und sagen, ich will so sein wie diese ersten Christen, die völlig kindlich und radikal, in dem Fall sogar öffentlich sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben mit dem, was ich früher gemacht habe. Eine Minute und dann machen wir weiter. Amen. Amen.